Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Zwei große Volksparteien, die stabile Regierungen garantieren. Die alte Prägung der deutschen Demokratie befindet sich in Auflösung. Was das Erstarken der politischen Ränder für die Stabilität des Landes bedeuten kann, lässt sich gerade in Belgien besichtigen. Dort wird die Regierungsbildung nach den Parlamentswahlen zum Mission Impossible, unser erstes Thema. In Estland hat die Regierungsbildung vor wenigen Wochen geklappt, doch die Beteiligung einer radikal rechten Partei führt nun zum Dauerstreit. Auch dazu gleich mehr. Und wir schauen in dieser Woche in mehreren Reportagen auf das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg, ein in Deutschland und Russland bislang weitgehend ausgeblendeter Teil der Geschichte. Wenn Deutschland gerade aufgeregt über die Stabilität seiner Regierung debattiert, können die Belgier über dieses Problem wohl allenfalls schmunzeln. Denn die Regierungsbildung beim Nachbarn gleicht einer Mission Impossible, nachdem die Wähler bei den Parlamentswahlen vor einer Woche die politischen Ränder gestärkt haben. Die Folge? Koalitionsoptionen bislang Fehlanzeige. Erinnerungen an die endlose Krise im Land vor 8 Jahren werden damit wieder wach. Damals dauerte die Regierungsbildung 541 Tage. Bis heute Weltrekord. Roger Pint ist Brüssel-Korrespondent des deutschsprachigen belgischen Rundfunks BRF. Mit ihm bin ich jetzt verbunden in Brüssel. Herr Pint, bis zu Ihrem Scheitern gab es eine sehr bunte Koalition aus flämischen Nationalisten, Liberalen und Christdemokraten. Das ist rechnerisch nun nicht mehr möglich. Gibt es 7 Tage nach der Wahl eine andere Formation, die sich die Beteiligten zumindest vorstellen können?
Nee, also eine potenzielle Koalition, die sieht im Moment niemand. Also es ist ja so, erstmal sind die traditionellen Parteien im Niedergang. Hinzu kommt dann aber noch, dass die Flamen und Frankophonen sehr unterschiedlich gewählt haben, um nicht zu sagen gegenteilig. Also Flandern tendiert mehr denn je nach rechts und die Wallonie tendiert mehr denn je nach links. Also ganz konkret, in Flandern verfügen flämische Nationalisten fast über die Hälfte der flämischen Sitze im Brüsseler Abgeordnetenhaus. Also das ist sozusagen der Bundestag, wie man in Deutschland sagen würde. Und auf frankophoner Seite haben rund 3/4 der Wähler für linke Parteien gestimmt, Sozialisten, Grüne, Marxisten. Ja, und da gibt's noch ein Problem. Also es sind so viele Vetos formuliert worden. Also die flämischen Nationalisten der NVA, das ist nach wie vor die stärkste flämische Partei. Also diese NVA, die will nicht mit den französischsprachigen Sozialisten PS regieren. Und die PS, die will nicht mit der NVA regieren. Also das ist schon auf Gegenseitigkeit. Ja, um es mal grob zusammenzufassen, die einzige Koalition, die überhaupt möglich erscheinen würde, das wäre eine, die zwar eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus hätte, aber entweder wären die Flamen oder die Frankophonen unterrepräsentiert, und das ist dann auch für beide Seiten inakzeptabel. Also nein, eine potenzielle Koalition, die sieht man im Moment tatsächlich nicht.
Sie haben das Thema der Radikalen bereits angedeutet. Was im Ausland besonders registriert wurde, ist das deutliche Erstarken des rechtsextremen Vlaams Belang. Jetzt hat auch der König erstmals einen Vertreter der Rechtsextremen zu Gesprächen empfangen. Ist der Einzug der Partei in die Regierung noch zu verhindern oder überhaupt denkbar?
Ich denke, denkbar auf keinen Fall, zumindest im Moment. Also da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Also wir haben ja in Belgien am 26. Mai nicht nur, also ich nenne jetzt mal die Begriffe, die in Deutschland geläufig sind, also wir haben nicht nur für die Bundesebene gewählt, sondern auch für die Länderebene. Ja, was die föderale, also die Bundesebene angeht, da ist eine Regierungsbeteiligung der Rechtsextremisten undenkbar. Also die frankophonen Parteien, die würden das nie zulassen. Da gibt es eine klare Front, nämlich eine Bannmeile, der sogenannte Cordon sanitaire. Wenn man sich die regionale Ebene anschaut, also das Land Flandern, dann gibt es da vielleicht eine Nuance, nämlich die NVA, also die flämischen Nationalisten, die betrachten besagte Bannmeile, also diesen Cordon sanitaire um den rechtsextremen Vlaams Belang, als überholt. Ja, also diese NVA, die würde zumindest prinzipiell eine Zusammenarbeit mit dem Vlaams Belang nicht mehr ausschließen, nur haben beide Parteien zusammen keine Mehrheit in Flandern und die anderen Parteien, die bleiben bei der Bannmeile um die Rechtsextremisten. Also auch hier ist eine Regierungsbeteiligung des Vlaams Belang zumindest unwahrscheinlich. Ja, und noch ein Wort zum König. Also ich denke, König Philipp hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als den Vlaams Belang zu empfangen, weil ansonsten hätte der Vlaams Belang vielleicht noch das Opfer spielen können.
Es bleibt also beim Etikett für die Bundesebene zumindest nicht koalitionsfähig. So hieß es auch schon vor 8, 9 Jahren. Und dann gab es nach 541 Tagen doch noch eine Regierung. Steht dem Land eine ähnliche Hängepartie wieder bevor?
Ich fürchte ja. Also im Moment sieht man, wie gesagt, nicht wirklich, wie das auf der föderalen, also auf der Bundesebene war. Gehen soll. Ja, die flämischen Nationalisten, die haben ihrerseits schon die Gunst der Stunde erkannt, also die flämischen Nationalisten NWA, die wollen jetzt ihren Traum vom Konföderalismus umsetzen. Also die sagen Konföderalismus, man könnte auch sagen, das wäre de facto die Spaltung des Landes. Ja, und das ist auf französischsprachiger Seite tabu. Und ja, trotz des Wahlergebnisses muss man sagen, im Grunde würde laut Umfragen auch nur ein Viertel der Flamen eine Spaltung des Landes befürworten. Ja, da blieben vielleicht noch Neuwahlen, aber ja gut, ich denke, darauf kann es hinauslaufen. Da muss man aber aufpassen, das Klima ist nicht ungefährlich. Also wie gesagt, die flämischen Nationalisten, die sind wieder bei der Spaltung des Landes. Und ja, eventuelle Neuwahlen, die könnten sich am Ende irgendwie so anfühlen wie ein Referendum über die Zukunft des Landes. Also das alles nur, um zu sagen, Belgien ist dann doch, muss man sagen, in einer ziemlich heiklen Situation.
Noch ganz kurz, Sie sagen, Spaltung des Landes ist eigentlich tabu. Könnte sich das in den kommenden Monaten ändern, wenn sich die Lage weiter zuspitzt? Ist das denkbar?
Ich glaube, denkbar schon, wenn man das Ganze, wie gesagt, verpackt in einem Wort wie zum Beispiel Konföderalismus. Also das ist das, was die NWA, diese flämischen Nationalisten, jetzt machen. Das heißt, man gibt dem Ganzen einen neuen Namen, Konföderalismus. Das würde in den Augen der Nationalisten bedeuten, dass man nur noch zusammen macht, was man auch zusammen machen möchte. Das wäre zum Beispiel die Armee, das wäre zum Beispiel die große Außenpolitik. Ansonsten wären alle Zuständigkeiten auf der Länderebene, also auf der Ebene der Regionen. Und ich denke mal, wenn die Krise jetzt noch andauert und wenn es auf der rechten Seite in Flandern weiter so ein Getrommel gibt wie vor der Wahl, dann würde ich mal behaupten, kann man nichts mehr ausschließen.
Einschätzungen waren das vom Leiter des Brüssel-Studios vom Belgischen Rundfunk, Roger Pint. Besten Dank nach Brüssel. Politik ist immer auch Marketing und so kann Estland vermutlich ganz gut damit leben, dass es den Ruf der fortschrittlichen Digitalnation hat. Ob schnelles Internet, Kabinettssitzung am PC oder ein ausgebauter Online-Bürgerservice, Estland ist in technologischen Dingen immer vorangestürmt. Doch seit dem April die weit rechts stehende Partei ECRE in die Regierung gewechselt ist, ändert sich der Blick auf den einstigen Mustereuropäer. Politische Skandale rücken in den Vordergrund und Minister, die der globalisierten Welt den Kampf ansagen wollen. Florian Kellermann über einen Wandel, der wohl mehr ist als eine politische Akzentverschiebung.
Schon die Vereidigung der neuen estnischen Regierung war von Skandalen überschattet. Medien berichteten über Vorwürfe gegen den neuen Handelsminister von der rechtsnationalen Partei ECRE. Er habe seine frühere Ehefrau terrorisiert. Ministerpräsident Jüri Ratas von der Zentrumspartei hielt zunächst dagegen. Er hat mir in die Augen gesehen und versichert, dass es in seiner Familie keine Gewalt gegeben habe. Dann habe ich bei der Polizei nachgefragt und erfahren, dass es nie eine Anzeige gab. Trotzdem blieb der Minister nur 2 Tage im Amt. Für den zweiten Skandal bei der Vereidigung sorgten die beiden wichtigsten ECRE-Politiker, Innenminister Mart Helme und sein Sohn, Finanzminister Martin Helme. Sie formten mit der Hand ein rassistisches Zeichen. Es steht für die angebliche Überlegenheit einer sogenannten weißen Rasse. Beide Politiker hatten sich in den vergangenen Jahren wiederholt rassistisch geäußert. Eines habe ECRE damit erreicht, sagt der Talliner Politologe Peter Theim. Die Zentrumspartei, eigentlich der größte Koalitionspartner, geht unter. Es scheint, als gäbe es in Estland nur noch 2 Politiker, Vater und Sohn Helme. Aufsehen erregte die rechtsgerichtete Partei auch in der Außenpolitik. Vor der Europawahl empfing sie Marine Le Pen in Tallinn, die Vorsitzende der französischen Rechtspopulisten vom Rassemblement National. Und das, obwohl die beiden eigentlich viel trenne, analysiert Tarmo Juristo von der Talliner Denkfabrik Praxis. ECRE hat klargemacht, dass sie natürlich weiterhin unterschiedlicher Meinung sind in Bezug auf Russland. Die Partei verurteilt die Annexion der Krim, anders als Le Pen. Aber schließlich hätten sie einen gemeinsamen Feind, die Idee einer stärker integrierten Europäischen Union. Auch ihre Distanz zur liberalen Presselandschaft machte Ekre immer wieder deutlich. Martin Helme würde kritische Journalisten des öffentlichen Fernsehens gerne bestrafen. Sie sollten nicht mehr vor der Kamera erscheinen, schrieb er in einem Brief. In diesem Punkt, wie in vielen anderen, stellte sich die estnische Präsidentin der neuen Regierungspartei entgegen. Kersti Kaljulaid trat mit einem T-Shirt mit der Aufschrift »Das Wort ist frei« in der Öffentlichkeit auf. Ich stehe hier nur in Schwarz und Weiß gekleidet und erkläre, wir haben Redefreiheit. Redefreiheit, dazu gehört, mutig aufzutreten und auch keine Selbstzensur zu üben. Gegenseitige Kritik ist unbedingt notwendig. Die Zentrumspartei hat durch das Bündnis mit Ekre bereits deutlich an Zustimmung verloren. Bei den Europawahlen sank ihr Stimmenanteil um 8 Prozentpunkte im Vergleich zur Parlamentswahl im März. Vor allem die russischsprachigen Wähler nehmen ihr die Koalition mit den Nationalisten übel. Und die Probleme für die Regierung wachsen beständig. Im Staatshaushalt klaffen größere Lücken als bisher gedacht. Noch im vergangenen Jahr hatten alle estnischen Parteien versprochen, die Ausgaben für Bildung und Forschung zu erhöhen. Das ist nun gestrichen. Tarmo Juristo. Das hat die Regierung erst kurz nach der Wahl bekannt gegeben. Sonst wäre das Ergebnis für die Zentristen wohl noch schlechter ausgefallen. Estland spricht unterdessen schon über den nächsten Skandal. Die neue Handelsministerin von Ekre erklärte, sie werde im Ausland keinesfalls Englisch sprechen und überhaupt wolle sie nicht viel reisen. Dazu der süffisante Kommentar von Präsidentin Kaljulaid. Je weniger Ekre-Minister mit Vertretern aus anderen Ländern kommunizierten, desto besser sei das für das Ansehen Estlands.
Der politische Wandel in Estland und die Folgen, Deutschlandfunk-Korrespondent Florian Kellermann berichtete. Sowjetische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, galten als Vaterlandsverräter. Diktator Stalin hatte das in einem berüchtigten Befehl deklariert. Trotzdem kamen gut 5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Weniger als die Hälfte kehrte nach dem Krieg lebend in die Heimat zurück. Auf das eine Martyrium folgte das nächste. Die ehemaligen Soldaten galten als Verräter, wurden verhört und zur Zwangsarbeit ins Gulag gebracht. Lange Zeit wurde über dieses dunkle Kapitel der sowjetischen Geschichte geschwiegen. Erst in den 1990er Jahren wurden die Männer rehabilitiert. Eine grundlegende Aufarbeitung dieser Zeit ist aber erst jetzt in Gang gekommen. Wie genau die aussieht, beleuchten wir in dieser Woche in mehreren Reportagen. Den Auftakt macht eine Familiengeschichte, die Andrea Remsmeier im Ural aufgespürt hat.
Zwei junge Rotarmisten, untergehakt, mit ernsten Gesichtern. Bewegungslos betrachtet die Rentnerin Galina Burmantova das vergilbte Schwarz-Weiß-Foto. Es stammt aus dem Jahr 1928 und gehört zu den wenigen, die ihren Vater in jungen Jahren zeigen.
Mein Vater Maxim als 18-Jähriger, er und sein Cousin, der später ums Leben gekommen ist.
Auf Galinas Esstisch stehen Fleischplatten und Salate bereit. Ehemann Piotr stellt ein Fläschchen Cognac dazu. Das Paar wohnt in Krasnowischersk, einer 16.000 Einwohnerstadt inmitten der Bergwälder des Ural, 350 Kilometer nördlich der Metropole Perm. An diesem Tag ist Konstantin Ostaltsev zu Besuch, der Leiter des städtischen Archivs. Tochter Irina ist auch gekommen. Gemeinsam wollen sie die Erinnerung an Maxim Burmantow hochhalten, der als Soldat der Roten Armee von der Wehrmacht nach Deutschland deportiert worden war. Sein Leben ist der Familie ein Geheimnis geblieben, weil er bei seinem Tod im Jahr 1987 seine Erinnerungen mit ins Grab nahm.
Er hat gesehen, wie man seinen Cousin abgeführt hat. Das hat er einmal erzählt. Und wir, die dummen Kinder, haben ihn nie gefragt. Einfach, weil das früher nicht üblich war.
Galina Burmantova reicht zwei Blätter am Tisch herum. Ausdrucke aus dem Internet. Einer zeigt eine gräuliche Personenkarte. Burmantow Maxim, Gefangennahme 10.07.1941, steht da in akkurater Handschrift. Gesund. Auf dem anderen Blatt ist ein Foto ausgedruckt. Maxim als hagerer Gefangener, der ein Schild mit einer Nummer vor seine Brust hält. Kaum ein Jahr ist es her, seit die Familie von der Existenz dieser Dokumente erfahren hat. Sie stammen vom russischen Verteidigungsministerium, das das Kriegsgefangenenarchiv der deutschen Wehrmacht ausgewertet und im Internet für die Personenrecherche freigeschaltet hat. Auch Archivar Konstantin Ostaltsev hat das Thema als neuen Forschungsbereich für sich entdeckt.
Diese Aufarbeitung passiert gerade im ganzen Land. Überall suchen die Menschen jetzt im Internet nach ihren Verwandten. Die junge Generation will endlich die Wahrheit über den Krieg wissen. Ihnen gefällt nicht mehr, was ihnen die Alten in die Schulbücher geschrieben haben. Sie wollen mehr erfahren.
Im Jahr 1941 lebt Maxim in einem Dorf am Ural. Er ist verheiratet und hat eine 3-jährige Tochter. Als die deutsche Wehrmacht in der Sowjetunion einfällt, wird er als Reservist ins ferne Lettland abkommandiert. Im Aufnahmelager trifft er seinen Cousin wieder, der hier ebenfalls auf den Fronteinsatz vorbereitet werden soll. Doch die beiden haben ihre Schlafstätten kaum bezogen, da ist das Lager plötzlich von den Deutschen umzingelt. Der Lagerkommandant hat sich heimlich abgesetzt.
Sie waren noch nicht einmal bewaffnet. Wie eine Herde Schafe haben wir in der Falle gesessen, hat Maxim gesagt. Keine Waffen, keine Landkarten und keine Ahnung, wo wir eigentlich sind. So ist er in Kriegsgefangenschaft geraten,
erzählt Enkelin Irina. Heute kann sie die historischen Ereignisse im Internet nachlesen. Damals jedoch erfährt Maxims Familie von all dem nichts. Vermisst, lautet die knappe offizielle Mitteilung. Laut Wehrmachtsarchiv wird Maxim nach Wietzendorf in der Lüneburger Heide transportiert, in ein Lager mit dem Namen Stalag 10D. Er selbst berichtet später von harter Arbeit im Steinbruch und von regelmäßigen Prügeln. Über 3 Jahre ist er in deutscher Kriegsgefangenschaft. Und er überlebt. Sein Cousin und viele andere nicht. Als Maxim nach Kriegsende in sein Dorf am Ural zurückkehrt, erwartet ihn auch dort nichts Gutes. Erst zerbricht seine Ehe, dann wird er von Stalins Geheimdienst zum Verhör abgeholt. Für heimgekehrte Kriegsgefangene waren damals spezielle Filtrationslager eingerichtet worden, berichtet Archivar Ostaltsev.
Auch bei uns in Krasnowischersk gab es in den Jahren 1944 und 1945 ein Filtrationslager. Lange zweistöckige Baracken, in denen die ehemaligen Rotarmisten auf Pritschen schliefen, bis zum Verhör. Dort wollte man herausbekommen, ob sie Deserteure oder Vaterlandsverräter waren.
Wer das Verhör nicht besteht, der wird erneut in die Zwangsarbeit geschickt. Unter Stalins repressivem Regime verschwinden damals Abertausende im Gulag. Maxim Burmantow aber hat Glück. Er wird in die Freiheit entlassen und lernt kurz darauf seine zweite Ehefrau kennen, Galinas Mutter. Das Stigma der Kriegsgefangenschaft aber wird ihn sein Leben lang begleiten. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert, sagt Piotr, Galinas Ehemann. Dann öffnet er mit feierlicher Geste die Cognacflasche. Alle erheben ihre Gläser.
Früher hat man uns zum Schweigen gezwungen. Wir haben vieles nicht gewusst. Trinken wir auf die Freiheit des Wortes, auf echte Freiheit, ohne Zensur. Trinken wir auf Maxim.
Das späte Gedenken an die sowjetischen Kriegsgefangenen in Russland, das war eine Reportage von Andrea Remsmeier. Morgen geht es dann um Wissenschaftler, die das Schicksal der Kriegsgefangenen von damals aufarbeiten. Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit Christiane Florin und ihren Emotionen. Das Thema Islam in der Hörerpost wird meine Kollegin gleich mit einem Trainer für rationales Argumentieren beleuchten. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.